Im Alter denkt man ja dann mehr über seine Vorfahren, an die Vergangenheit nach. Und vielleicht habe ich es mir schon mal verraten, auf meinem Personalausweis steht als Geburtsort Karl-Marx-Stadt. Und deshalb bin ich jetzt auch wahrscheinlich sehr oft in Chemnitz. Die ganze Woche schon und auch manchmal sonntags. Aber warum sage ich das? Ich habe vor einiger Zeit das Elternhaus meiner Mutter geerbt, ein altes Bauernhaus. Und da lebte bis zuletzt meine Tante drin. Und die hat eigentlich alles aufgehoben, was man aufheben kann. Auch Grabsteine. Und auf so einem Grabstein, da stand erstmal der Name meines Urgroßvaters, Emil Meyer, Klempnermeister in Satzung, und dann noch ein Bibelvers. Naja, früher waren es alle in der Kirche, habe ich gedacht. Okay. Aber als dann meine Mutter erzählte, dass sie das noch in guter Erinnerung habe, dass sie als 10- oder 11-jähriges Mädchen in der Versammlung neben ihrem Großvater sitzen durfte, wurde das plötzlich interessant für mich. Und da habe ich den Bibelvers gelesen: Dein Glaube hat dich gerettet, gehe hin in Frieden. Plötzlich hat mich das interessiert. Das war also ein gläubiger Mensch und diesen Bibelvers hat er sich rausgesucht. Das hat sicher Jesus gesagt, aber zu wem? Das war die Frage. Mehr geht ja nicht, nicht wahr? Wenn das Jesus zu mir sagen würde, das ist das Ticket für den Himmel. Und schön sind wir mitten in der Geschichte und ich möchte uns diesen Text auch lesen. Steht im Lukas-Evangelium im 7. Kapitel. Ich lese zuerst aus meiner Bibel nach der revidierten Elberfelder Übersetzung und wenn ich dann Bibelverse mal zitiere, die sind nach der neuen Genfer. Also das euch da nicht wundert, das ist der gleiche Text, das ist eine andere Übersetzung. Lukas 7, Abvers 36. Hier berichtet uns der Evangelist: Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge. Und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe da, war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn dieser ein Prophet wäre, so würde er erkennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt, denn sie ist eine Sünderin. Und Jesus antwortete und sprach zu ihm: Simon, ich habe dir etwas zu sagen. Er aber sagt: Lehrer, sprich. Ein Gläubiger hatte zwei Schuldner. Der eine schuldete 500 Denare, der andere aber 50. Da sie aber nicht zahlen konnten, schenkte er es beiden. Wer nun von ihnen wird ihn am meisten lieben? Simon aber antwortete und sprach: Ich nehme an, der, dem er das meiste geschenkt hat. Er aber sprach zu ihm: Du hast recht geurteilt. Und sich zu der Frau wendend, sprach er zu Simon: Siehst du diese Frau? Ich bin in dein Haus gekommen, und du hast mir kein Wasser für meine Füße gegeben. Sie aber hat meine Füße mit Tränen benetzt und mit ihren Haaren getrocknet. Du hast mir keinen Kuss gegeben. Sie aber hat, seitdem ich hereingekommen bin, nicht abgelassen, meine Füße zu küssen. Und du hast mein Haupt nicht mit Öl gesalbt. Sie aber hat mit Salböl meine Füße gesalbt. Deswegen sage ich dir: Ihre vielen Sünden sind vergeben, denn sie hat viel geliebt. Wem aber wenig vergeben wird, der liebt wenig. Er aber sprach zu ihr: Deine Sünden sind vergeben. Und die, die mit ihm zu Tische lagen, fingen an, bei sich selbst zu sagen: Wer ist dieser, der auch Sünden vergibt? Er sprach aber zu der Frau: Dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. göttliche Barmherzigkeit und menschliche Frömmigkeit, so habe ich das überschrieben. Und damit wir der Sache besser folgen können, habe ich das auch in drei Punkte untergliedert. Da wisst ihr immer ganz schnell, wie es steht in der Zeit und wie es zu Ende geht. Ein erster Punkt, Simon, fromm und respektlos. Ein zweiter Punkt, eine Frau und die größte Chance ihres Lebens. Und als dritten Punkt habe ich dann noch Vorsprung eingebüßt. Es ist ja ganz wichtig, wenn man solche Texte liest aus der Bibel, dass man immer auch das Umfeld beachtet, diesen nahöstlichen Rahmen, will ich es mal nennen. Die Gesellschaft, wie sie damals war und wie die Dinge damals geschehen sind. Wir können da nicht von unserer westlichen, modernen Gesellschaft ausgehen. Sonst kann man leicht zu falschen Schlüssen kommen und auch zu falschen Ergebnissen. Wir werden das noch merken. Vielleicht noch ein paar Worte zu den Pharisäern, die uns hier begegnen, allen voran Simon. Die liegen uns Brüdergemeindler ja sehr nahe. Es ist auch also eine Gruppe, die an Jesus interessiert ist. Das Interesse war auch beidseitig. Auch Jesus hatte Interesse an den Pharisäern. Und zuallererst war das eine innerjüdische Erneuerungsbewegung. Ursprünglich. Später dann sind sie diese einflussreiche Partei geworden, diese religiöse Partei. Das war dann erst viele Jahre später. Es war eine Laienbewegung. Also es hatte nichts mit dem Priestertum im Tempel zu tun. Meistens aus der Mittelschicht. Und sie befanden sich in der Regel unter Schriftgelehrten, also unter Leute, die auch, sagen wir mal, größere Schriftkenntnisse hatten als der Durchschnitt. Und man traf sich dann in der Regel in Häusern, in Privathäusern. Im Griechischen hieß das Wort Synagoge. Und es gab selten nur auch externe Gebäude. Also wenn, dann war das schon ein Wohlstandsthema, dass man sich schon Gebäude leisten könnte. Hier heraus entstand dann auch der Synagogengottesdienst und man hat dort Mose, die Tora und die Propheten gelesen und ausgelegt. Man hat sich also dafür interessiert. Professor Rainer Riesner hat diese Pharisäer mal verglichen mit der landeskirchlichen Gemeinschaft. Und die sind sich auch nicht in die Quere gekommen mit dem Tempeldienst etc. Also man hat sich gegenseitig nicht bekämpft. Für die Israeliten waren das die Leute, die Fachleute, die sozusagen die Tora ins ganz praktische Leben übertrugen. Also wenn man da mal eine Frage hatte, wie man das richtig macht, damit man nicht gegen das Gesetz verstößt, dort könnte man sich Rat holen. Das war anerkannt. Und das war auch ihre Vision. Sie wollten das Gesetz Gottes ins Volk hineinbringen. Sie wollten da alle mitnehmen. Das war ihre Absicht. Also die waren nicht so ein elitärer Kreis, der nur für sich selbst sein wollte. Auch waren sie offen noch für neue Gedanken und Anstöße. Siehe Nikodemus und jetzt auch siehe Jesus. Ein Pharisäer hatte Jesus eingeladen und Jesus war gekommen. So heißt es hier im Text. Welche Absicht verfolgt denn dieser Simon? Natürlich war Jesus in diesem Kreis, wo er hier eingeladen ist, der Jungspund mit seinen paar 30 Jahren. So diese, in der Regel waren dann diese Koryphäen, so 60, 70. Vorher war man, galt man nichts. Also wenn dann Simon hier war, sicher doppelt so alt wie Jesus und auch die anderen, die dabei waren. Und sie sahen es dann auch als ihre Aufgabe, darüber zu wachen, dass die reine Lehre bewahrt bleibt. Also dass hier nicht irgendwie was verfälscht wird oder und so ein junger Rabbi, den muss man schon mal auf den Zahn fühlen. Der ist auch noch formbar und den kann man auch noch beeinflussen. So war das üblich. Außerdem könnte man ihn nicht mehr ignorieren einfach. Dafür war er schon zu populär, dieser Jesus. Und die Dinge, die er getan hat, die schreckten auch die schriftgelehrten Pharisäer auf. Und vielen galt er im Volk bereits als Prophet. Und das war natürlich ein Ding. Also da müsste man schon mal genauer hinsehen. Und selbst die Pharisäer dachten das ja auch, hielten es jedenfalls für möglich. Wir lesen das hier in Vers 39. Da dachte dieser Simon, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, also er hat es in Erwägung gezogen. Dieses Gastmahl, was wir hier sehen, das trägt die Züge eines antiken Symposiums. Mal in unserer Zeit übertragen, Geschäftsessen. Nicht wahr? Da verbindet man das Nützliche mit dem Schönen. Also man redet über dienstliche Dinge und gleichzeitig genießt man dann schöne Speisen. Ich habe gelesen, im Talmud gibt es da Beispiele, da gab es 40 verschiedene Gänge. Also da wird von euch kaum jemand mithalten können. Weiß nicht. Die Pharisäer, die Wächter, die Hüter des Gesetzes hatten also, sahen es als ihre Aufgabe, Jesus zu überwachen und mal zu sehen, wie dick der so. Ja, wenn man den so in der Öffentlichkeit sieht, ist besser, wenn man den mal näher kennenlernt und da kann man auch über gewisse Dinge besser reden. Erstaunlich ist nur hier, wie Jesus hier empfangen wird. Und das meinte ich vorhin mit diesem nahöstlichen Raum. Das fällt uns, wenn wir das lesen, also mir ist das vorher auch nicht so aufgefallen. Das fällt gar nicht so auf. Wenn sie Jesus als Lehrer anreden, dann war eine besondere Höflichkeit zu erwarten. Das war dann der Ehrengast. Ich habe da ein Beispiel in Erinnerung, das ist schon viele Jahre her, da waren wir mal, da haben die Eltern von Simone noch in Elsnitz gewohnt und da hat ihr Opa noch gelebt, da haben wir den mal besucht. Da waren die Kinder noch klein und quirlig und der Herr Opa hat gerade Nachrichten geguckt. Und so oft waren wir da nicht zu Besuch, also eher selten. Was hat er gemacht? Seid mal alle ruhig, es kommen jetzt Nachrichten. Und er hat den Fernseher noch lauter gedreht. Also man konnte deutlich spüren, wie willkommen man war. Bei meiner Mutter ist das ganz anders, die sehe ich viel öfter. Die kramscht dann nach ihren Hörgeräten, damit sie ja mit mir was reden kann. Und macht auch den Fernseher aus. Diese Begebenheit hier ist deshalb so spannungsgeladen durch das, was nicht geschieht. Und Jesus selbst hält es ja dann Simon auch vor. Du hast mir kein Wasser für meine Füße gereicht. Du hast mir keinen Kuss zur Begrüßung gegeben. Du hast meinen Kopf nicht einmal mit gewöhnlichem Öl gesalbt. Da sind wir wieder beim nahöstlichen Rahmen. Ich war, wenn ich jetzt jemand von euch besuchen würde, könnte ich das dann genauso hinterher sagen. Das würde wahrscheinlich keiner machen mit mir. Aber damals war das der Mindeststandort, also der Mindeststandort beim Empfang für traditionelle Aufmerksamkeit. Und der Gastgeber hatte dann Diener und die wuschen zum Beispiel die Füße der Gäste. Und wenn es besonders ehrenvolle Gäste waren, hat sich der Gastgeber sogar selbst auf eine Fußbank gesetzt und die Füße da gewaschen. Mal als Beispiel. Warum übertritt hier Simon alle Anstandsregeln, die damals eigentlich Standard waren? Warum macht er das? Das ist die Frage. Will er Jesus briskieren oder diskreditieren? Die normale Reaktion wäre hier gewesen, also völlig normal. Das war also, da muss man gar nicht besonders cholerisch drauf sein oder emotional, einfach zu gehen. Ich bin hier nicht willkommen. Also da tschüss. Es war ein Missverständnis. Was macht Jesus? Und das fällt, wenn man das einmal dann seziert, diesen Text, dann fällt das auf. Der schreitet nicht etwa weg, geht irgendwo hin, sondern er schreitet sofort in den Speiseraum und setzt sich an den Tisch. In der Regel war das so, dass das ja meistens wohlhabendere Gastgeber waren und die hatten einen Speiseraum und dann noch einen Warteraum. Und irgendwann, wenn der würdigste Gast da war, und fertig war, gewaschen etc., schritt er von diesem Warteraum in den Speisesaal und dann durften die anderen auch sich an den Tisch platzieren, je nach Würdigkeit dann entsprechend in der Nähe des Würdigsten. Jesus war mit Sicherheit ja nicht der würdigste Gast, weil das ging nach Alter, war wahrscheinlich der Jüngste. Es ist aber nicht die einzige Überraschung dieser ganzen Geschichte, sondern es kommt noch eine zweite hinzu und da sind wir schon beim zweiten Punkt. Jesus springt eine namenlose Frau zur Seite. Eine Frau und die größte Chance ihres Lebens. Vers 37, in jener Stadt lebte eine Frau, die für ihren unmoralischen Lebenswandel bekannt war. Und als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, ging sie dorthin. will gleich mal ein Missverständnis ausräumen. Diese Frau und Maria Magdalena sind verschiedene Personen. Das haben die alten Kirchenväter bis ins 6. Jahrhundert auch fein getrennt. Erst ein gewisser Papst Gregor der Große hat aus diesen zwei Personen eine gemacht. Und ich weiß nicht, wer den Film mal gesehen hat oder das Buch gelesen von Dan Brown, dieser Bestseller Sakrileg. Der springt dort auf diesen Zug auf von Dan Brown, von diesem Papst Gregor. Also das ist historisch nicht richtig. Es bleibt wirklich eine namenlose Frau. Das müssen wir aushalten. Was können wir über diese Frau erfahren? Was war sie? Und wenn man jetzt die griechische Umschreibung liest, klingt ein bisschen eckig, weil die Satzstellung im Griechischen anders ist. Frau, welche war in der Stadt eine Sünderin? So würden wir nicht reden, aber so reden die Griechen. Das heißt nicht, dass es eine geografische Beschreibung ist, sondern das heißt, ich sage es mal jetzt mit meinen Worten, eine stadtbekannte Sünderin. So würden wir das formulieren. Eine Prostituierte. Wo auch ziemlich jeder genau wusste, wer sie ist und wo sie wohnt. Also jedenfalls die meisten oder viele Männer wussten das. Oder manche, ich weiß nicht. Meistens wissen das dann auch noch andere. Ja. Nun stellt sich vielleicht mancher Mann so etwas vor, wie so eine geheimnisvolle Fremde, wo dunkle Augen durch den Schleier durchblicken. Aber so rosig war das nicht. Damals war eine Frau ziemlich rechtlos, um nicht zu sagen völlig rechtlos. Und wenn sie dazu noch keinen Mann hatte, dann war die ganze Sache noch viel schlimmer. Und als Prostituierte war sie nicht in der Lage, ein normales Leben zu führen. Sie war also den Demütigungen der Willkür der Männer hilflos ausgeliefert. Also eigentlich eine bedauernswerte Person. Ihr Leben war mit einem hohen Leidensdruck verbunden. Und wir dürfen ja nicht glauben, dass es da Frauen gab, die das freiwillig gemacht haben. Es waren meistens wirtschaftliche Zwänge. Und noch schlimmer, aus dieser misslichen Lage gab es für sie eigentlich kein Entkommen. War fast unmöglich. Und als sie erfuhr, dass Jesus im Haus des Pharisäers zu Gast war, nahm sie eine Alabasterflasche mit voll Salböl und ging dorthin. Hat Simon etwa diese Frau auch eingeladen? Klingt ja so, nicht wahr? Völlig abwegig, der Gedanke. Auch hier sind wir wieder bei diesem nahöstlichen Rahmen. Wenn ihr eine Feier macht, denke ich mal, dann, na gut, es gibt aber mal Überraschungsgäste, aber in der Regel wisst ihr da schon, wer kommt. Das spricht man vorneweg ab. Im Orient ist es etwas anders, je nach Gastgeber natürlich. Und zwar gab es diese Meinung unter den Rabbinen oder auch unter den Pharisäern und Schriftgelehrten, die sowas machten, dass wenn man die Türen offen hält, der Segen Gottes ungehindert ins Haus kommen könne. Und so haben viele dann auch ihr Gastmahl veranstaltet. Sie haben die Türen offen gelassen. Und es war dann auch bekannt. Und dieser Gastgeber war natürlich dann im Dorf oder in der Stadt auch als edelmütig bekannt. Und da war das so, in der Mitte des Essensraumes war die Tafel, die vielleicht so hoch war. Man lag ja zu Tisch. Dort waren die geladenen Gäste und jeder, der wollte, konnte auch zu diesem Gastmahl kommen. Und die mussten sich dann so an der Wand platzieren, so im Halbdunkel saßen die und mussten warten so lange, bis die geladenen Gäste mit dem Essen fertig waren und dann durften sie praktisch die Reste noch essen. Also diese Frau war nicht geladen, sondern die war so einer dieser verkrachten Existenzen, die dort mal was Ordentliches zu essen bekamen. Normalerweise hätte diese Frau Simon und auch die Öffentlichkeit gemieden wie der Teufel das Weihwasser. Ich denke hier an diese Frau am Jakobsbrunnen, die extra mittags Wasser holen geht in der größten Hitze, damit sich ja niemand begegnet. Was ist ihr Grund? Warum geht sie dahin? Warum tut sie sich das an? Und hier sind wir an einem Punkt, das wird euch vielleicht überraschen, aber das lässt sich auch gut begründen. Es muss vorher schon eine Begegnung stattgefunden haben zwischen Jesus und dieser Frau. Ohne diese vorherigen Begegnung macht diese Geschichte keinen Sinn. In irgendeiner Form. Und hier muss man leider das Griechisch mit zu Hilfe holen. Und das ist der Vers 47. Das so übersetzt, ihre vielen Sünden sind ihr vergeben worden. Und ich höre dann auf mit Grammatik, aber das ist ja eine Perfekt-Passiv-Form mit resultativem Aspekt. Das heißt, hier wird ein erreichter Zustand dargestellt als Ergebnis eines vorherigen Geschehens. Also man könnte diesen Vers, und das wäre vielleicht auch eindeutiger, so übersetzen, ihre vielen Sünden sind ihr bereits vorher vergeben worden. Also bevor sie hier hinkommt. Jesus hatte ihr also im Vorfeld schon diese Vergebung zugesprochen. Sie kommt hier also nicht als Sünderin, die Jesus das erste Mal begegnet, sondern als begnadigte Sünderin. Unsere Elberfelder Übersetzung hat hier ein bisschen unglücklich übersetzt. Da könnte man den Eindruck gewinnen, dass sie aufgrund ihrer Liebe, dass ihr deshalb vergeben worden ist. Aber das ist so eine Konjunktion. Und wenn ihr andere Übersetzungen mal hernimmt, da steht dann nicht denn, sondern das Wort darum. Ihre vielen Sünden sind ja vergeben worden. Darum hat sie viel geliebt. Bei uns steht unter Elberfelder denn. Das ist aber falsch. Kann passieren. Ihre vielen Sünden sind ihr bereits vorher vergeben worden. Darum hat sie mir viel Liebe erwiesen. Und sie kommt hier zu diesem Gastmahl, um Jesus ihre Dankbarkeit zu zeigen. Denn warum bringt sie sonst dieses Alabasterfläschchen mit? Nicht wahr? Das ist auch ein Beleg dafür, dass sie hier was vorhat. Und das war ein Vermögen. Und eine Frau, die sonst keine Rente und nichts bekommt, wenn die da einen Großteil ihrer Ersparnisse weggibt, das muss einen Grund haben. Und dieser Grund ist, dass sie Jesus ihre Dankbarkeit zeigen will. Für diese Vergebung, die sie von ihm empfangen hat. Was ist nun ihre große Chance? Und hier sind wir wieder, wie die Pharisäer damals, Schriftgelehrten, die Schrift normalerweise ausgelegt haben. Man konnte fast alle Sünden, die man begangen hatte, wieder gut machen durch besondere Leistung. Es gab aber Ausnahmen, zwei, drei Ausnahmen. Und eine davon war Prostituierte. Die waren also laut religiöser Meinung damals, das war nicht mehr korrigierbar. Die hatten leider keine Chance mehr, ins Reich Gottes zu kommen. Und dann kommt dieser Jesus, dieser Rabbi, und bei ihm gibt es diese Ausnahmen nicht. Für ihn sind alle Menschen, alle Sünder, gleichberechtigt, ins Reich Gottes zu kommen, wenn sie sich ihre Sünden vergeben lassen. Er hat es ihr ja angeboten und er hat ihr ohne jede Vorbedingung auch vergeben. Da war keine Vorleistung nötig, die sie gar nicht erbringen konnte. Nun spricht das ja Jesus ja hier nochmal aus, nicht wahr? Und kann man verschiedene Aspekte jetzt noch herausarbeiten. Ich will bloß mal einen sagen. Diese Begegnung war wahrscheinlich nicht auf irgendeiner großen Bühne, wo alle Leute zugeguckt haben. Ja, und so kann man sich gut vorstellen, dass viele von diesen Anwesenden das nicht gewusst haben, was mit der Frau im Vorfeld schon mit zwischen ihr und Jesus gewesen ist. Also ist nochmal eine Bestätigung, die Jesus hier ausspricht. Vers 48. Zu der Frau sagte Jesus, deine Sünden sind dir vergeben. Es bleibt dabei. Und nicht deine Liebe, sondern dein Glaube hat dich gerettet, Vers 50. Mein Schwiegervater hat immer gesagt, es gibt keine hoffnungslosen Fälle. Und er zitierte dann immer einen großen Theologen, Adolf Schlatter. Und dieser Adolf Schlatter hat es mal so formuliert, der Glaube ist prinzipiell in jedem Menschen erweckbar. Es gibt also keine Vorklassifizierung. Jeder Mensch kann zum Glauben an Jesus Christus kommen, prinzipiell. Und wir haben das dann auch in der Familie mal erlebt. Als Simone als Kind und als Jugendlicher in Elsens noch wohnte, wohnten ihre zwei Cousins auch mit dort. Und das war wie Feuer und Wasser. Manfred Bibel, Schullehrer, und ihr Onkel, bekennender Atheist, und ich sag's mal so, tiefrot. Na, und dann vor zu einer Zeit, als Manfred noch lebte, da rief plötzlich dieser Dirk einmal an, der war inzwischen nach Norwegen gezogen, rief dann mal an, ob er mal vorbeikommen könnte und mal ihn besuchen könnte. Na doch, selbstverständlich. Und dann hat er gesagt, dass er Christ geworden wäre, seine ganze Familie. Da haben wir zwei zueinander gesagt, das kann man gar nicht glauben. Das ist unglaublich. Ein Beispiel dafür, dass es diese Wunder noch gibt. Der letzte Punkt. Vorsprung eingebüßt. Die Fußballfans wissen das, wie das geht. Da fühlt sich eine Fußballmannschaft im sicheren Mittelfeld und dann plötzlich setzt die Niederlagenserie ein und der Vorsprung auf die Abstiegsplätze wird immer kleiner und am Ende Abstieg. Hätte man nie für möglich gehalten. Und diesen Fall können wir auch hier in diesem Text beobachten. Ich hatte ja schon gesagt, dieses Symposium, wie ich es mal nennen, oder dieses Gastmahl, das war ja so, dass da nicht wie in Deutschland 17 Uhr geht's los, da war die Tür aufgeschlossen, das war damals ein bisschen anders. Uhr gab's, glaube ich, nicht noch zu der Zeit. Und auf jeden Fall muss die Frau vor Jesus da gewesen sein. Die konnte das alles beobachten. Ja, konnte sehen. Sie aber hat, seit ich hier bin, also sagt Jesus, ich kam ja ein bisschen später als sie, nicht aufgehört, meine Füße zu küssen. Also von Anfang an, von der ersten Minute an. Und sie beobachtet, wie dieser Gastgeber alle Höflichkeiten unterlässt. Sie sieht, wie Jesus nicht wutentbrannt weggeht, sondern sich zu Tische setzt. Und er hatte die Frau jetzt plötzlich ein Problem. So ein teures Salböl war eigentlich nicht für die Füße gedacht. Damit salbte man sein Haupt, sein Kopf. Aber da kam sie jetzt nicht mehr ran. Denn Jesu Kopf, der war vorne am Tisch und ihre Füße hinten. Die lagen ja zu Tisch damals. Naja, sie hat dann das nachgeholt, was Simon nicht gemacht hat. Vielleicht ist es ein Klischee, ich weiß nicht, aber Frauen sind in der Regel ein bisschen näher am Wasser gebaut als Männer. Außer alte Männer, da habe ich mitgekriegt, da ist es dann auch wieder so. Die sind dann auch näher an den Tränen heran. Ja, jedenfalls, ob das nur emotionale Erregung war oder was weiß ich. Jedenfalls mit ihren Tränen mangels Wasser hat sie ihre Füße gesäubert, seine Füße gesäubert und hat es dann mit diesem Salböl auch eingesalbt. Lukas hat ja noch eine Feinheit drin und die möchte ich doch heute nochmal erwähnen, auch aufgrund der aktuellen politischen Lage. Diese Frau hätte problemlos mit ihrem Gewandbausch Jesu Füße trocknen können, hat sie aber nicht getan, sondern es wird extra erwähnt, mit ihren Haaren. Man muss hier sagen, das ist das Schlimmste, was die Frau machen könnte. Da ihre Haare offen zu zeigen und damit dann Jesu Füße abzutrocknen. Das ist das schlimmste Vergehen aller Anstandsregeln für eine Frau damals. Der orientalischen Gesellschaft war es die oberste Pflicht einer Frau, ihre Haare zu verbergen. Und ihr habt es ja jetzt in den Nachrichten gehört, in Iran. Ich glaube, eine Haarsträhne hat er irgendwas, hat diese Sittenpolizei entdeckt. Es war damals so, ich weiß, traue mich fast nicht, das zu erzählen, aber der Bräutigam hat manchmal die Haare seiner Frau erst in der Hochzeitnacht gesehen, vorher hat er nie gesehen. Und manchmal auch da nicht, gibt's auch Berichte. Da haben es Frauen geschafft, ihre Haare bis an ihr Lebensende zu verbergen. Es durfte auch nicht sein, dass ein anderer Mann die Haare einer anderen Frau sah. Und selbst wenn die verwandt waren und im gleichen Haus wohnten, auch das durfte nicht sein. Dieses Vergehen rechtfertigte eine Scheidung ohne Abfindung. Also die Frau stand dann mittellos da. Also das war fast wie Selbstmord. Warum macht die Frau das? Das ist ja die Frage. Und ich habe auch lange gesucht, um eine überzeugende Lösung zu finden. Und er ist inzwischen heimgegangen, Professor Kenneth Bailey, ist auch Buchautor, das war mir am plausibelsten, der lebte viele Jahre in Orient, in Jordanien, Libanon, Ägypten und so weiter. Also der sagt, er hat dann auch auf den Dörfern dort mit den Leuten drüber geredet, über diesen Bibeltext. Und die haben ihm das so gesagt, wie, naja, das ist wie der äußerste Treueeid, den eine Frau geben könnte. Sie unterwirft sich ihm hier sozusagen, ich bin dein Eigentum, ich gehöre dir, mach mit mir, was du willst. Und das macht ja auch für diesen Text dann Sinn, nicht wahr? Meine Hoffnung, mein Leben, das habe ich von dir bekommen. Du, das hängt an dir, Jesus. Ich bin schicksalhaft mit dir verknüpft, bringt sie hier zum Ausdruck. Zu Recht fragen die Gäste dann, wer kann Sünden vergeben, dieser Mann? Das kann doch nur Gott. Sicher eine richtige Frage. Für diese Frau ist ganz klar, Jesus, dieser Jeshua aus Nazareth, das ist der Prophet Gottes. Das bringt sie hiermit nochmal zum Ausdruck. Und sie nimmt das ihm auch ab, dass er ihr die Sünden vergibt. Das darf und kann der Prophet Gottes. Wie ist es bei Simon? Die Pharisäer haben das so gesehen. Ein Prophet Gottes oder auch noch mehr ist mit dem Geist Gottes begabt. Der kann also alles wissen. So, und deshalb fragt er ja auch in Vers 39, wenn dieser Mann wirklich ein Prophet wäre, was müsste er dann kennen? Würde er die Frau kennen? Also dann wüsste er, was das ist. Scheinbar weiß er das nicht. Da lässt sich von der berühren und redet mit der sogar. Und also er müsste es eigentlich wissen, wenn er Prophet wäre. Simon hat also für sich geschlussfolgert, dieser Jesus kann nicht der Prophet Gottes sein. Das disqualifizierte ihn eindeutig, sein Verhalten hier. Und Simons oberste Prämisse war, und auch die der Pharisäer, geistliche Menschen können ihre Reinheit, ihre Frömmigkeit nur bewahren, indem sie sich von solchen Leuten fernhalten, absondern, Distanz halten. Und dieser Rabbi macht das Gegenteil. Er ist mit den Leuten sogar zusammen, Zöllner und Sünder. Also, der Mann ist nicht geeignet, Prophet zu sein. Im Gegensatz zu der Frau lehnt Simon Jesus ab. Und hieran krankt ja auch dieses pharisäische Verständnis von Frömmigkeit. Der Streitpunkt ist ja ganz schnell erkannt. Der Umgang mit solchen sündigen Leuten. Da hatten sie beide verschiedene Sichten. Und Jesu Ziel und Aufgabe ist es, auch diese Menschen wieder zu Gott zurückzuholen. Und deshalb geht er ihnen nach, gibt sich mit ihnen ab und macht all das, was sonst ein Frommer damals nicht gemacht hätte. Die Pharisäer sagten, wenn wir hier keine Distanz zu solchen Leuten halten, dann verschwinden allmählich die Konturen, die Grenze zwischen Gut und Böse. Es wird relativ, was gut und böse ist, wenn ich mich mit solchen Leuten abgebe. Natürlich verkennen die Leute, diese Pharisäer auch, dass Jesus nicht sagt, hier alles gut, schön, ich nehme dich so an, wie du bist, okay, aber nein, Jesus sagt auch sehr deutlich, dass diese Leute, die er annimmt, umkehren sollen. Johannes 8, diese Ehebrecherin, geh hin und sündige nicht mehr. Also zu gut Deutsch, mach Schluss mit deinem sündigen Leben, kehre um. Sicher ist da noch ein Punkt, der auch eine Rolle spielt, und es wirft ja auch Jesus Simon vor, diese fehlende Liebe zu diesen Mitmenschen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, da gehört Liebe dazu, sich mit solchen Leuten auch abzugeben oder die eigenen Befindlichkeiten mal beiseite zu lassen. Die Pharisäer hatten die Lösung, Proselyt. Proselyt war jemand, der sich dann am Ende, und das sage ich auch wieder mit meinen Worten, am Ende genauso wird wie ich, Pharisäer. Wenn der dann genauso ist wie ich, dann kommt er auch mit ins Reich Gottes. Wenn er alles genauso macht wie ich. Frau, dein Glaube hat dich gerettet, geh hin in Frieden. Jesus kümmert sich um Verachtete, um Außenseiter, um Sünder, um Menschen dieser Welt, gibt es viele davon. Und Jesus vergibt ja dieser Frau die Schuld und das bringt ihm hier in diesen Raum unter diesen Schriftgelehrten sicherlich sehr viel Verachtung ein. Ich sage nur Verachtung. Zuerst. Dessen muss man sich klar sein, dass das auch ein Ergebnis ist, wenn man sich mit solchen Dingen befasst. Und es bleibt nicht mal dabei, bei Verachtung. Denn Jesus hat ihr ja die Sünde vergeben und hat selbst dafür bezahlt am Kreuz. Und ich kann mir gut vorstellen, das ist jetzt spekulativ, ich weiß. Aber wir lesen ja in den Evangelien, dass viele Frauen dann, als Jesus gekreuzigt wurde, dort am Kreuz standen. Wahrscheinlich stand sie auch mit dabei, so mit den Gedanken, ich bin meine Sünden los. Und dieser Jesus, der eigentlich gar nichts Böses getan hat, ganz im Gegenteil, der stirbt jetzt für meine Schuld. Niemand liebt seine Freunde mehr als der sein Leben für sie hergibt, sagt Jesus. Und das setzt er auch in die Tat um. Diese Sünder und diese Ausgestoßenen und diese Randfiguren der Gesellschaft, das sind seine Freunde. Und dafür ist er auch bereit zu sterben. Und diese Frau verdankt ihre Rettung zu 100% der Liebe Jesu zu den Sündern. Weil er diese Leute auch so liebt. Weil Gott auch diese Menschen genauso liebt wie jeden anderen. Insofern ist natürlich diese Dankbarkeit dieser Frau Jesus gegenüber mehr als auch angemessen. Und sie hat das auch sehr wohl verstanden. Noch ein allerletzter Gedanke. Ich glaube nicht, dass die Frau jemals den Zutritt zu so einem elitären Gastmahl bekommen hat. Als Frau sowieso nicht. Aber sie hat Zutritt zum Reich Gottes, den Eintritt in den Himmel von Jesus bekommen. Ob Simon aus seiner exklusiven Enklave herausgefunden hat, weiß ich nicht. Das wird nicht berichtet. Vorerst hat er Jesus abgelehnt. Und hier wird dieses Jesuswort aus Matthäus 21, Vers 31 sehr eindrücklich illustriert. Vorsprung eingebüßt. Dieser Simon war dieser Frau meilenweit voraus. Jetzt ist ihm diese Frau voraus, meilenweit. Hier spricht Jesus zu den Pharisäern, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen in das Reich Gottes. Diese Frau hat Simon eindeutig überholt. Aber sowas von. Zwei Fragen noch zum Mitnehmen, zum drüber nachdenken. Wir ordnen uns ja auch alle irgendwo ein, nicht wahr? Wenn wir so eine Geschichte lesen und haben unsere eigenen Gedanken dazu. Stehst auch du mit deinem Verständnis von Frömmigkeit, mit deinem Verhalten sündigen Menschen gegenüber, vielleicht auch der Barmherzigkeit Gottes im Weg, so wie Simon? Können wir uns jeder für sich mal ganz ehrlich fragen. Also ich habe da auch einiges gefunden. Bei mir. Und noch eine zweite Frage. Und das ist ja jetzt mehr die Perspektive zu dieser Frau. Jesus bietet dir auch heute noch die Vergebung deiner ganzen Schuld. Ohne jede Vorleistung. Ohne Einschränkung an. Lässt du dich auf Jesus ein? So wie diese Frau? Ich habe mir noch ein Lied rausgesucht. Das Nummer muss ich nochmal nachgucken. Hat es vorhin schon mal der Simone gezeigt. Das Lied 418. Du sagst ja. Und ich denke, das hätte die Frau aus vollstem Herzen mitgesungen. Und das wünsche ich auch uns, dass wir das so mitsingen dürfen können.